So, gehen wir weiter. Gnade. Ich möchte kurz noch etwas über Gnade sagen. Hier heißt es, dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was ist Gnade? Ein unverdientes Geschenk. Ja. Was wolltest du sagen? Dasselbe. Genau. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ich möchte es euch aber auch noch aus diesem Blickwinkel zeigen, wie es uns Titus 2, Vers 11 und Vers 12 zeigt. Müsst das nicht aufschlagen, schreibt das einfach auf. Dort heißt es, dass die Gnade Gottes uns erschienen ist, allen Menschen. Wie ist die Gnade Gottes erschienen? Durch Jesus Christus. Halleluja. Sagt uns auch das Johannesevangelium. Die Gnade kam durch Jesus Christus zu uns. Jetzt heißt es im Titus, und sie unterweist uns, die Gnade Gottes unterweist dich und mich, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüsten verleugnen und gottesfürchtig und gerecht leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gnade von Gott ist nicht nur das, dass er dir unverdienste Gunst gibt, es ist mehr. Die Gnade Gottes befähigt dich, macht dich fähig, dass du über Sünde und über deine Schwachheiten herrschen kannst. Halleluja, preist den Herrn. Auch in Römer 6 lesen wir davon. Die Gnade Gottes ist nicht dazu da, uns gegeben, dass wir jetzt, machen wir mal weiter, wie wir bis anhin, ich habe ja Gnade. Nein, Paulus warnt uns davon in Römer 6. Nein, sondern die Gnade bekommen wir, damit wir fähig werden, sagen können, nein, das tue ich nicht mehr. Nein, diese Versuchung werde ich widerstehen. Oder ich bin fähig, ich bin stark, ich bin nicht schwach. Das kann ich vollbringen, denn der Herr hilft mir. Amen. Halleluja. Deshalb haben wir Gnade empfangen. Ich sage euch, diese Gnade ist so etwas Wunderbares. Das ist auch wieder die Güte des Herrn. Nicht nur vergibt er dir und sagt, okay, ich wische es aus. Und dann machst du genauso gleich weiter wie bis anhin. Ja, schön und gut. Nein, der Herr sagt, ich vergebe dir und jetzt werde ich dir zeigen und helfen, dass du so leben kannst, damit du es nicht mehr tust. Amen. Halleluja. Das ist gute Nachricht. Und auch für dich heute Morgen habe ich diese gute Nachricht. Wenn du zum Thron der Gnade hingehst mit Kühnheit und sagst, Vater im Himmel, in Jesu Namen bitte ich dich um Hilfe. Hilf mir in diesem und dieser Herausforderung. Schau, Herr, habe Erbarmen mit mir, Herr. Greif ein in meine Situation. Greif ein. Gib mir eine Lösung, Herr. Zeig mir. Oder, Herr, hilf mir, ich diesen Dingen zu widerstehen. Ich will diese Dinge ablegen. Ich will frei werden. Du wirst Gnade empfangen, damit du eben fähig wirst und sagen kannst, aha, ich habe Gnade, ich bin fähig in Jesu Namen. Das mache ich nicht mehr. Dem widerstehe ich in Jesu Namen und das kann ich tun, weil der Herr macht mich stark. Halleluja. Sei ermutigt mit der Gnade des Herrn. Nun gehen wir jetzt zum Hebräer 7. Es gibt noch wunderbare Dinge, die wir haben, weil Jesus Christus unser Hohepriester ist. Im Vers 23, da habe ich einen Fehler. Hebräer 7, ab Vers 23, da lesen wir, und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden. Er redet jetzt über die Priester des Alten Testamentes, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Also das heißt, diese Priester im Alten Testament, die waren Priester, solange sie lebten. Nachher war fertig, dann kam der Nächste. Aber jetzt, wo sind wir? 23. Vers 24. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, jetzt redet er über Jesus Christus, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn einen solchen Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden. Da haben wir es. Jesus Christus ist höher als die Himmel geworden. Er ist der Höchste im Universum, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Halleluja. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass Jesus Christus, der unser Hohepriester ist und bleibt bis in alle Ewigkeit, weil er eben ewig lebt. Kennt ihr die Bibelstelle in Offenbarung, wo Jesus Christus zum Apostel Johannes sagt, ich war tot, aber ich lebe. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Trost. Denn weißt du, wenn Jesus Christus, falls er nicht für immer Hohepriester sein würde, hätten wir ein Problem. Wer würde für uns vor Gott stehen? Wer, wenn nicht Jesus Christus? Aber es heißt, er kann uns deshalb völlig erretten, weil er für immer lebt. Halleluja! Ich will euch ermutigen. Ich bin daran, preis dem Herrn. Herr, hilf mir, dass das rüberkommt auf euch, diese Begeisterung. Weil ich sage euch, ich weiß auch, wie das ist, wenn man irgendwo, also vielleicht fühlt ihr euch nicht so, dann preist dem Herrn, aber manchmal hat man das, man ist irgendwo gewesen man ist wie auf dem Berg gewesen, so wie die drei Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und sie mussten auch wieder runtergehen zu den Volksmengen. So ein wunderbares Erlebnis, du hast eine wunderbare Zeit, eben du hast dich ausgeruht, du hast mit deiner Familie oder mit deinem Ehepartner oder mit Freunden, mit dem Herrn, das war so wunderbar, Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und jetzt muss ich wieder zurückgehen. Nein! Dann, es ist so wichtig, dass wir genau dann vor allem unseren Blick reinigen, sagen, Jesus Christus, wer ist er für mich? Was hat er getan? Denn diese Dinge sind ewig. Völlig egal, ob heute Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Samstag ist, welche Jahreszeit, wie das Klima draußen ist, wie die Wirtschaft aussieht, ob wir in diesem Land Krieg oder Frieden hätten, ob wir Freiheiten haben oder nicht. Das ändert sich nicht. Das ist dieser Felsen, auf dem du bauen kannst. Das ist dieser Anker, der auch hier im Hebräerbrief heißt, der bis hinter den Vorhang geht, der Anker deiner Seele. An diesem kannst du dich stützen und sagen, Jesus Christus ist mein Hohepriester. Deshalb, meine Erlösung ist das, was zählt. Und er ist dort vor dem Vater für mich. Und mir geht's gut. Ich habe keine hoffnungslose Situation. Keine. Ich möchte, dass das wirklich in dein Herz hineinkommt. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Nicht hier oben im Verstand, sondern in dein Herz. Wie ich am Anfang gesagt habe, das lebendige Wort Gottes, das musst du dir sprechen. Weil wir wissen viel in unserem Kopf. Aber sein Wort, wenn der Heilige Geist direkt zu deinem Herzen spricht, das erleuchtet deinen Geist. Das ist das, was man das Rema-Wort Gottes nennt, das lebendige, gesprochene Wort Gottes. Jesus Christus hat gesagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Halleluja. Lass es zu heute Morgen, dass der Heilige Geist dir ein Wort gibt in dein Herz, das dich erbaut, ermutigt und sagt, jawohl, für mich gibt es keine hoffnungslose Situation, denn Jesus ist mein Hohepriester. Und im Chinski bin ich ein Licht, ein Salz und ich kann ein Zeugnis sein für Jesus. Ich kann meinen Kameraden die Hand auflegen und sagen, in Jesu Namen sei geheilt und dann wird etwas geschehen. Halleluja! Oder in der Schule, am Arbeitsplatz. Jesus Christus ist mein Hohepriester. Er ist mit mir. Er hilft mir. Halleluja! Jede Herausforderung, die kommen mag. Er ist höher. Er ist größer. Er hat alle Versuchungen erleidet, die auch ich leiden muss. Er hat sie alle besiegt, alle siegreich durchgestanden. Und deshalb kann ich es auch. Halleluja! Halleluja! Preis dem Herrn! Jawohl! Wir sehen hier, dass er uns völlig retten kann, weil er ewig lebt, um sich für uns zu verwenden. Weißt du, Jesus Christus, alles, was er tut heute, ist, er ist da für dich. Oder? In der Bibelschule hatten wir ja auch über Jesus Christus gelernt, dass er vor seiner Menschwerdung, was seine Aufgabe und Funktion war, dann seine Menschwerdung, sein Erlösungswerk. Jetzt aber wissen wir, das ist sein jetziges Amt. Und es heißt, er wird es für immer sein. Seine Priesterschaft ist unveränderlich. Die vergeht nicht. Preis dem Herrn, dass sie nicht vergeht. Wenn sie vergehen würde, eben, wäre nicht gut für uns. Aber Jesus Christus lebt für dich. Er lebt für dich, um sich für dich einzusetzen. Hey, das gibt doch Ermutigung, wenn du denkst, Jesus Christus ist da. Er lebt für mich. Er will mich. Er steht vor dem Vater für mich. Er nennt meinen Namen, sagt, hey, das ist meiner. Der gehört zu mir. Halleluja. Dann lesen wir auch noch hier, er kann die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Weißt du, deshalb hat auch Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Halleluja. Hier sehen wir deshalb, weil er ist der Hohepriester, er ist der Weg zu unserem himmlischen Vater. Und ich grabe auch wieder unser Wort heute, deshalb auch, weil Jesus unser Hohepriester ist, hat er auch gesagt, dass wir in seinem Namen zum Vater beten sollen. Könnt ihr euch erinnern, zum Beispiel, jetzt habe ich da keine Bibelstelle, aber im Johannesevangelium, Kapitel 3, 14, 15, 16, dort lest ihr mehrmals, dass Jesus Christus sagt seinen Jüngern, alles, was ihr bitten werdet, den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch tun. Seht ihr jetzt diesen Zusammenhang, weshalb das so wichtig ist, dass wir im Namen Jesus zum himmlischen Vater beten? Deshalb, ich liebe dieses Wort heute, aber es stimmt. Deshalb erhört Gott viele Menschen auf dieser Welt leider nicht. Weshalb? Religiöse Menschen, die beten zu Gott, aber sie beten durch die Maria, durch irgendeinen Heiligen oder weiß ich was, aber nicht durch Jesus Christus. Ich urteile nicht die Herzen der Menschen. Gott kennt die Herzen und Gott ist auch gnädig. Aber für uns gilt, Jesus Christus ist unsere Verbindung zum himmlischen Vater. Deshalb sagte er, alles, was ihr meinen Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch tun. Ich habe hier eine Bibelstelle. Ja. Genau. Also, das soll aber auch eine Ermutigung sein für dich, denn wenn du eben, 1. Johannesbrief sagt es uns, wenn wir ihn bitten, dann wissen wir haben's. Hey, Halleluja. Wenn du den Vater im Himmel bittest im Namen Jesu um etwas, dann sei zuversichtlich, dass er dich erhört und dir geben wird, was du ihm bittest. Denn Jesus hat gesagt, dein Vater im Himmel ist ein guter himmlischer Vater. Er gibt dir, um was du ihn bittest. Preis dem Herrn. Halleluja. Also, deshalb auch keine hoffnungslose Situation für uns. Hebräer 10. Wo sind wir da? Hebräer 10, Vers 11. Es geht nämlich noch weiter. Das ist ein ganzer Schatzkiste über diese wunderbaren Auswirkungen als Jesus Christus, als unser Hohepriester. Hier heißt es, Hebräer 10, Vers 11. Habe ich das richtig aufgeschrieben? Ja. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser, Jesus Christus, aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihre Sinne schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Wo Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Also das sind wirklich ganz, ganz reichhaltige Bibelverse. Ihr merkt vielleicht auch, dass ein paar Dinge sich wiederholen, aber das ist umso besser so. Du isst ja auch nicht nur, tust auch nicht nur ein Sonnenblumenkern in deinen Salat hinein, sondern mindestens 10, 20 Stück, oder? Also, einfach als gutes Beispiel dafür, die Wahrheiten des Herrn, die Wahrheiten der Bibel, das macht nichts, wenn wir sie immer wieder hören und immer wieder lesen, auch wenn es sich wiederholt. Halleluja, du isst ja auch ein paar Mal hintereinander, füllst du deine Müsli-Schale und sagst, da, nochmals, das war so gut. Preis dem Herrn. Ja, was gibt es da noch für Beispiel? Aber ja, mit den natürlichen Dingen des Lebens ist das uns völlig normal. Immer dasselbe. Leute können immer das gleiche Musikstück hören, denkst du, Mann. Oder immer das gleiche Lied üben, denkst du, komm, du hast kein Talent, hör auf, bitte. Ich rede nicht über euch hier, okay? Also soll sich da niemand angesprochen fühlen. Aber einfach, immer dasselbe. Halleluja, aber auch mit dem Wort Gottes. Wir müssen immer wieder das Gleiche hören. Das Wunderbare ist, der Heilige Geist macht es dir immer wieder frisch. Er macht es frisch. Du nimmst es, trinkst, dann wieder in den Kühlschrank, kommt es wieder raus, wieder frisch, oh, schön kühl und erfrischt dich. Der Heilige Geist ist nicht derjenige, der die Konservendosenfabrik erfunden hat, sondern er ist derjenige, der dir frische Dinge bringt. Halleluja. Wo war ich? Da. Wir haben diesen Abschnitt gelesen, Hebräer 10, Vers 11. Hier sehen wir, Jesus hat sich für immer gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Was heißt das? Er wartet jetzt, bis seine Feinde als Schemel seiner Füße hingelegt sind. Wisst ihr, was ein Schemel ist? Wisst ihr das? Das Schemeli. Nicht? Stehst du doch so für Schemeli am Abend zum Zähneputzen, oder nicht? Nein, da bist du schon gross, ja. Und ihr sitzt aufs Schemeli, ja, das ist auch gut. Das habe ich früher auch gemacht, das stimmt. Genau, ein Schemel ist ja, wo man seine Füße raufstellt, um seine Füße ein bisschen zu erhöhen oder erhöht zu lagern. Hier heißt es, Jesus Christus wartet auf seinem Thron, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Was heißt das? Bis sie total ihm unterworfen sind, keinen Mucks mehr machen. Halleluja. Weißt du, weil Jesus Christus unser Hohepriester im Himmel ist und weil er sich gesetzt hat, kannst du wissen, dass das auch geschehen wird. Seine Feinde, die auch deine und meine Feinde sind, werden zu seinen Füßen liegen müssen. Preis dem Herrn! Deine Zukunft und meine Zukunft ist Sieg, weil Jesus Christus den Sieg bereits vollbracht hat. Deine Situation, die du durchgehen magst, deine Herausforderungen, erinnere dich daran, Jesus Christus sitzt auf dem Thron, er regiert und diese Feinde, die werden zu seinen Füßen liegen. Aber weil wir in Jesus Christus sind, werden sie auch unter deinen Füßen liegen. Und die Bibel sagt, sie sind schon unter deinen Füßen. Auch wenn du es vielleicht mit dem Sichtbaren noch nicht siehst, aber deshalb ist unser Glaubenskampf wichtig. Deine Feinde, also wir reden hier nicht von Menschen, sondern von den finsteren Mächten, von den Einflüssen, von Dämonen, von miserablen Umständen, die gegen dich kommen, die beeinflusst sind durch diese Geister, aber halt leider auch Menschen, die von Dämonen beeinflusst sind und dir schaden möchten. Diese unreinen Geister hat Jesus Christus dir unterworfen, denn sie sind ihm unterworfen. Und deshalb ist das auch fix, es wird so geschehen. Bis das aber wirklich im sichtbaren und unsichtbaren Bereich völlig geschehen ist, müssen wir den Glaubenskampf kämpfen. Die Bibel sagt, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Was ist dieser gute Kampf des Glaubens? Was denkst du, was ist dieser gute Kampf des Glaubens? Ich kann ja nicht, es spielt sich ja nicht im sichtbaren Bereich ab. Ich kann ja nicht diesen Korb da schlagen und auf diesen Tisch hauen und dann den Spiegel und meinem Nächsten auch noch eine runterwischen. Was ist dieser Kampf des Glaubens? Stehen bleiben und die Verheißungen, bis wir sie erlangen. Ja. Dass wir, genau, dass wir dem Wort Gottes permanent Glauben schenken. Nicht nur, das ist genau, und der zweite Schritt ist, dass wir das Wort Gottes tun. Was wolltest du noch sagen? Bekennen, genau. Genau, das ist unser Glaubenskampf. Wir müssen darum kämpfen, dass das, was hier steht, ein Teil von unserem Leben wird. Denn immer kommen diese Widersacher, immer kommen diese Umstände gegen uns. Hast du das nicht auch schon erlebt? Wenn du das nicht erlebst, dann machst du etwas falsch in deinem Christenleben, weil das ist normal. Jesus hat gesagt, ihr werdet Bedrängnis haben, aber ich habe die Welt überwunden. Halleluja, und deshalb auch dein Glaube. Wenn du im Glauben kämpfst, wenn du im Glauben das Wort Gottes bekennst und dich darum bemühst, es auch zu tun und wirklich auf den Wahrheiten Gottes stehst und sagst, ich bleibe hier stehen, bis ich es sehe, dann wirst du den Sieg davon tragen. Du wirst den Sieg haben. Denn die Bibel sagt, unser Sieg ist der Glaube, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Aber weil Jesus zu Rechten des Thrones Gottes sitzt, hast du den Zuversicht des Sieges. Du weißt, es kommt. Der Sieg kommt. Halleluja. Hier heißt es auch, dass der Geist Gottes seine Gesetze in deine und meine Herzen schreiben wird und in unsere Sinne. Weißt du, aber das geschieht nicht automatisch. Das ist das Wunderbare des neuen Bundes, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen geschrieben wird, in unseren Sinn. Aber das geschieht nicht automatisch, sondern das geschieht dann, wenn eben der Geist Gottes zu dir reden kann. Wenn er sein Wort dir gibt. Wenn du der Predigt des Wortes Gottes zuhörst, dann fängt der Heilige Geist an zu schreiben. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören. Und auch wenn du das Wort Gottes liest, dass du es laut auch liest, dich hörst. Denn der Glaube, so haben wir vor ein paar Wochen gehört, kommt aus dem Hören. Der Glaube. Und das Hören aus dem Wort Gottes. Halleluja. Das so als eine gute Nebensache noch dazu. Aber weil Jesus Hohepriester ist, kann der Heilige Geist sein Gesetz in dein Herz schreiben und dich fähig machen, dass du danach leben kannst. Preis dem Herrn. Schauen wir noch den Hebräer. Wir sind bald fertig. Aber wisst ihr, wenn man wie sagt man diesen Dingen, die auf der Straße sind, die man zum Wasserlöschen braucht? Hydrant. Genau. Stell dir einfach das so vor. Du schlägst an einen Hydranten an die falsche Stelle und der Deckel springt weg. Was geschieht? Das Wasser kommt raus, oder nicht? Schon, oder? Da kommt ein enormer Druck. Und genau das passiert. Und wenn du irgendwo im Wort Gottes, man kann nicht sagen stochere, aber wenn du graben gehst und sagst, ich muss was Gutes finden, und plötzlich, und zwar, weißt du, nicht so mit deinem Hackerli, so, ein bisschen da, ein bisschen dort, sondern du nimmst die Schaufel und jetzt. Halleluja, bin ich wieder auf. Wir sind auf Sendung, preis dem Herrn. Entweder geschieht, dass eben der Strom ausgeht, weil du irgendwo in die Leitung gehauen hast von deinem Haus. Oder, was ich eigentlich bringen wollte als Beispiel, plötzlich schlägst du irgendwo rein und dann kommt das raus und du denkst, wow, so viel wollte ich nun auch wieder nicht. Aber genau das geschieht, wenn wir im Wort Gottes graben. Plötzlich sagt der Heilige Geist, ja, komm, grab noch ein bisschen. Und dann überschüttet er dich mit seiner Frische, mit seinem Wort. Du denkst, oh, kann nicht mehr aufhören. ich muss gehen, aber nein, noch ein bisschen. Und Herr, mehr, gib mir mehr. Und du schwimmst, du duschst dich im Wort, du erfrischst dich und du wirst gestärkt und wirst mit Hoffnung erfüllt. Halleluja. Und Hoffnung ist nicht, ja, ich hoffe, sondern eine Hoffnung. Was ist eine Hoffnung? Das haben wir auch mal gelernt. Was ist die biblische Hoffnung? Eine freudige Erwartung. Halleluja. Amen. Hoffnung ist nicht so, wie die Welt es braucht, à la, ja, es kommt, wie es kommt, aber wir hoffen, ja. Nein, das ist nicht die biblische Hoffnung. Die biblische Hoffnung sagt, ich erwarte es. Denn eine Hoffnung muss sich auf etwas gründen. Unsere Hoffnung gründet sich auf das Wort Gottes, auf seine Versprechen. Halleluja. Eben der Heilige Geist erfüllt dich mit seiner Hoffnung. Ja, jetzt, ich habe ja vorhin den Schluss eingeleitet, dann leiten wir ihn noch weiter hier ein. Hebräer 10, Vers 19. Da sagt uns das Wort, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Kühnheit und Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung oder das Versprechen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Amen. Das Bekenntnis der Hoffnung, wir haben vorhin bereits darüber geredet, dass wir daran festhalten sollen. Und weil dein Eingang frei ist in das Heiligtum, in die Gegenwart des himmlischen Vaters durch das Blut Jesu, sagt uns Paulus hier, haltet daran fest. Halleluja. Wenn dein Herz besprengt ist und gewaschen ist, rein ist, wenn dein Gewissen rein ist, wenn dein Körper sauber ist, das heißt, wenn du mit deinem Körper nicht sündigst, in Sünde lebst, sondern wenn er rein ist, dann kannst du das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Halleluja. Schau hier, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Gott ist treu. Er wird sich dir gegenüber treu erweisen, wenn du an dem Bekenntnis deines Glaubens, an der Hoffnung festhältst, dass das, was Gott dir gesagt hat und versprochen hat in seinem Wort, dass er es auch halten wird und zur Erfüllung bringen wird. Halleluja. Ich will dich wirklich ermutigen. Und wisst ihr, weiter sagt auch uns der Apostel, dass wir eben auch deshalb, damit wir an unserem Bekenntnis festhalten sollen, es nicht versäumen sollen, zusammenzukommen. Und ich gebrauche wieder das Wort, deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenkommen. Wir haben die Sonntagsgottesdienste, wo wir das Wort Gottes gemeinsam hören. Und so können wir wieder festhalten an unserem Bekenntnis. So können wir auch einander anreizen zu guten Werken. Wie kann ich dich zu guten Werken anreizen, wenn ich dich gar nicht sehe? Hier hatten sie noch keine Mobiltelefone und E-Mail und Chat und sonst Telefon. Aber weißt du, das ist auch heute so, dass diese Kommunikation ersetzt nicht, dass wir zusammenkommen. Denn wenn du merkst den Unterschied, wenn du das Wort Gottes hörst von sonst irgendwo ab einem Medium oder wenn du in der Versammlung drin bist. Es ist ein Unterschied. Weshalb? Weil wenn wir zusammenkommen im Namen Jesus, dann ist er mitten unter uns. Halleluja. Deshalb will ich dich auch heute wieder ermutigen, das setzt deine Prioritäten. Lass nicht zu, dass du die Gottesdienste verpasst, denn es dient dir und mir zum Besten, damit du an diesem Bekenntnis festhalten kannst. Halleluja. Preist dem Herrn. und eben auch, damit wir das Wort Gottes hören können, das Predigen des Wortes Gottes. Auch wenn du nicht alles jetzt gleich verarbeiten und verstehen kannst, aber es wäscht dich, es erfrischt dich. Und der Lobpreis zusammen in die Gegenwart des Herrn, da muss ich euch ja auch nicht viel davon sagen, wie das wunderbar ist und wie der Herr das gebraucht, um dir zu begegnen. Amen. Halleluja. Denn wir spielen ja nicht für euch, wir spielen für den Herrn. Ihr singt auch nicht für uns, wir singen zum Herrn. Wir beten den Herrn an. Halleluja. Die letzte Bibelstelle, die wir zusammen anschauen, ist im Kapitel 12. Und damit schließen wir dann. Eben, Halleluja, und hier kommt schon wieder das Lieblingswort von heute, Hebräer 12, Vers 1. Deshalb, aber es ist wirklich so, alles, was ihr heute Morgen gehört habt, ist eben deshalb so, weil Jesus Christus unser Hohepriester ist. Halleluja, er ist wunderbar. Er liebt dich so sehr, dass er sich den Rest seines Lebens, wenn man das so sagen will, sich dir gewidmet hat. Er hat gesagt, ich kam in diese Welt, ich starb für dich am Kreuz, ich stand wieder von den Toten auf, jetzt verwende ich mich für dich. Also, das muss man irgendwie begreifen können. Denk daran, Jesus Christus verwendet sich für dich 24/7, immer da für dich. Deshalb lasst nun auch uns, Vers 1, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde oder Last, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lesen wir doch nochmals zusammen diese von Vers 1 bis 3. Ich denke, das ist gut, wenn wir das gleich zusammenlesen, damit ihr euch auch wieder etwas betätigen könnt. Seid ihr bereit? Von Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Amen. Halleluja. Das ist auch ein sehr wichtiger Vers, den ihr bereits ein paar Mal gehört habt und immer wieder hören werdet. Was heißt es hier? Die Summe von der Botschaft heute. Jesus Christus ist unser Hohepriester. Und damit wir diesen Lauf laufen können, der vor uns liegt. Du hast eine Berufung von Gott erhalten. Damit du diesen Lauf siegreich anfangen, weiterführen und vollenden kannst, musst du auf diesen Hohepriester schauen. Und nicht nur so, dort ist er und weiter geht's, sondern hinsetzen und einfach mal ihn betrachten, ihn anschauen. Glotze. Ja? Kennt ihr das Wort? Glotze. Man gebraucht das ja im Negativen, wenn man sagt, ja, jetzt hockt nicht immer vor der Glotzen, oder? Es glotzt immer da, was glotzt mir an? Aber einfach dieses Anschauen, Betrachten und einfach Staunen. Jesus Christus, es heißt, in der Übersetzung heißt es, dass wir von allem anderen wegschauen müssen auf Jesus hin. Also du musst wirklich klare Sicht machen, deine Brille, deine Kontaktlinsen da auf deinem Fernglas musst du gut polieren, dass da nichts etwas anderes im Wege steht. Denn das Ziel des Teufels ist es, die Absicht, dass er immer etwas noch dazwischen bringt oder etwas wegnimmt davon, und das reicht schon. Nein, wir müssen eine klare Sicht haben, Jesus Christus, unser Hohepriester. Was hat er getan? Was bedeutet das für mich? Wenn du die Sünde ablegen willst, die dich so leicht umstricken will, Lasten, Sorgen, Herausforderungen, Probleme, wir müssen auf Jesus Christus schauen. Weshalb? Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Durch ihn, durch Jesus Christus hast du deinen Glauben begonnen. Er und durch ihn wirst du ihn auch zur Vollendung bringen. Und nur durch ihn. Halleluja. Aber durch ihn wirst du den Glauben zur Vollendung bringen können. Halleluja. Preis dem Herrn. Seid ihr ermutigt? Weil das ist wirklich das Ziel der heutigen Botschaft, dass ihr, egal in was für einer Situation ihr euch befindet, vielleicht, und das hoffe ich, dass das ist auch der Wille des Herrn, dass du sagst, hey, die Ferienzeit ist vorbei, jetzt voll Dampf voraus, jetzt gehen wir weiter. Aber wenn du vielleicht sagst, eben, jetzt muss ich wieder in diesen Alltag zurück und so, oder vielleicht bist du bereits drin und sagst, ach, dann kommen wieder die Ferien. Weißt du, wir sollen nicht so leben müssen, sagen, von Ferien zu Ferien, wie von Freitag zu Freitag leben, wie die Welt, oder? Das alles, sie verpassen die ganze Woche. Sie leben eigentlich nur für das Wochenende. Wir sollen nicht so sein. Denn jeder Tag birgt ein Potenzial in sich. Du entscheidest, ob du das rausholst oder nicht. Und die beste Ausgangslage dazu ist es, wenn du eine klare Sicht von dem hast. Jesus Christus ist dein und mein Hohepriester. Was er für dich getan hat und was daraus resultiert. Und ich möchte dir das nochmal sagen. Es gibt keine hoffnungslose Situation für dich. Sei ermutigt heute, sei gestärkt. Sei aber auch herausgefordert, dass du deinen Teil tust. Putz deine Brille, reinige sie, schaue immer, halte deinen Blickwinkel immer auf deinen Erlöser gerichtet. Immer. Er ist derjenige, der für dich dasteht, vor dem himmlischen Vater und sagt, komm, durch mich kannst du alle Segnungen haben, durch mich. Preis dem Herrn.